leicht beheben über den Dobermüher weg.
Einfach mal lupen.
Ja, da sind wir bei Einfach mal lupen. Wir haben nicht angekündigt, mit wem wir heute da sind. Wir haben angekündigt, dass wir ein Bruderpaar haben werden und wir haben euch mal ein bisschen raten lassen und da ging es wirklich in die wildesten Richtungen, also bis hin zu Dieter und Uli Hoeneß. Ich bin froh, dass die zwei es nicht geworden sind und dass wir es geschafft haben. Ja, ich würde sagen, unsere NBA-Spieler und amtierende Weltmeister Moritz und Franz Wagner ja in die Hallen von Studio Bummens nach Berlin bekommen zu haben. Erstmal herzlich willkommen, ihr zwei. Vielen Dank, dass ihr da seid und euch die Zeit nehmt.
Klar, danke schön. Schön, dass ihr hier sein könnt. Sorry,
tut mir leid.
Ja, ach du, das wird noch öfter passieren. Das ist nämlich auch nicht so, dass wir zwei Gäste haben. Allerdings sind wir heute trotzdem nur zu dritt, weil Felix hat ja, ich sage immer Augen auf bei der Berufswahl, Felix muss heute Europa League kommentieren. Ja, so kann es einem gehen. Ich habe vorhin noch mit ihm gesprochen. Er ist sehr traurig, dass er heute nicht da sein kann, weil er ja auch großer Basketballfan ist. Aber jetzt hat er Pech gehabt. Er muss jetzt, ich weiß gar nicht, welches Spiel gleich kommentieren irgendwie, aber auf jeden Fall wird es nicht halb so interessant wie unser Gespräch hier heute. Aber man muss auch sagen, auf Felix können wir auch ab und zu mal verzichten. Das ist nicht so dramatisch. Erstmal vorneweg, wie geht's euch denn? Also ihr seid aktuell in Berlin, noch nicht wieder in Orlando, aber eigentlich fragt Felix das immer, unsere Gäste. Wie geht's euch?
Mir wurde gesagt, ich sitze an Felix Stuhl, deswegen fange ich mal an. Ja, nee, uns geht's super. Wir sind auch ein bisschen müde, ich bin ehrlich. Wir sind nur kurz jetzt in Deutschland für ein paar Tage, waren jetzt lange in Kalifornien für so 4 bis 5 Wochen und freuen uns jetzt aber auch wieder nach langer Zeit, ja, morgen nach Orlando zu fliegen.
Ja, das glaube ich. Mo, direkt auch an dich. Also ihr hattet ja jetzt am Montag die Premiere eurer ZDF-Doku. Ja, auch, glaube ich, einer der Gründe, warum ihr gerade in Berlin seid. Die gibt es übrigens ab Dezember im Fernsehen und in der ZDF-Mediathek zu sehen, dass das schon mal alle unsere Zuhörer hier auch mal was zum Schauen haben. Also das auf jeden Fall bitte anschauen. Sag mal erstmal zu Montag, Mo, wie war's vor Ort? Schon ja ein besonderes Gefühl, ne? Also ich hatte ja die Ehre, auch einen Kinofilm gemacht zu haben. Das war, weiß gar nicht genau, schon ein paar Jahre her. Aber schon ein schönes Gefühl, oder?
Ja, total. Auch etwas, was uns so ein bisschen fremd war. Also wir waren erstmal total, wir hatten nicht so wirklich eine Ahnung, wie das sein wird. Und dann sind wir da hingekommen und man muss schon sagen, dass wir ein bisschen überwältigt waren, glaube ich. Also auf einmal sind die dann alle deinetwegen da und du bist auf der Leinwand und du bist ja in dem Projekt für 2, 3 Jahre und das ist ja alles gut und schön und du gewöhnst dich an die Leute und an die Kameras irgendwie ein bisschen, aber dann auf einmal, und dann guckst du auch selber die Folgen, aber wenn das dann wirklich real wird und die Leute sitzen da und gucken das auch, ist nochmal eine ganz andere, nochmal ein ganz anderes Gefühl und dann überdenkt man doch schon das ein oder andere Wort, was man da sagt und hofft natürlich auch, dass die Leute einem das, dass ihnen das gefällt. Also dementsprechend war es schon ein sehr, sehr beeindruckender Abend für uns und hat man auch noch lange drüber nachgedacht, ja.
Auf jeden Fall.
Aber war es echt 2, 3 Jahre, die Drehzeit?
Ja, also das Projekt hat gestartet mit ganz vielen Gesprächen und das musste ja auch erstmal aufbauen, so die Strukturen dahinter und wer macht das und hat man überhaupt Bock drauf und wie sieht es aus und dann ist es ja in Deutschland auch gar nicht so einfach mit Leuten, die ja Lust drauf haben, weil Basketball einfach noch nicht auf dem Status ist oder einfach nicht auf dem Status ist wie Fußball. Dementsprechend brauchst du auch Leute, die ein bisschen Mut haben, das Projekt in die Hand zu nehmen und das hat alles ein bisschen gedauert und ich würde sagen, damit haben wir schon vor 3 Jahren so angefangen und dann haben wir ungefähr 2 Jahre gedreht. Natürlich war das erste Jahr so ein bisschen zum Reinkommen und dann sind die meisten Sachen mit der WM und den Playoffs und jetzt auch, ja, der letzte Sommer war alles mit Olympischen Spielen ziemlich viel in den letzten anderthalb Jahren passiert. Deswegen würde ich sagen, das Anfangsmaterial hat es nicht wirklich geschafft, aber wir sind jetzt schon seit gut 2 Jahren dabei, ja.
Muss man echt sagen, also vom Timing her, ne? Also da, ja. Also die Produzenten, die sind in Dreieck gesprungen, glaube ich, während der 2 Jahre. Also es hätte auch schlechter laufen können in den 2 Jahren oder die Doku hätte sicher uninteressanter werden können, wenn das, was in den letzten 2 Jahren so passiert ist, also A, mit euch beiden, aber auch ja allgemein mit der Nationalmannschaft, das war ja jetzt nicht zu erwarten, sage ich mal, ne? Das war ja nicht zu erwarten, dass du Weltmeister wirst. Also das alles da in diese Doku zu haben, ist, macht es mit Sicherheit noch sehenswert. Ja, Franz, seid ihr happy mit dem Ergebnis? Also ja, ist ja immer, ich kenne das ja so ein bisschen, man weiß, was ungefähr alles so gedreht wird, wenn man ja dabei ist, aber so das Ergebnis irgendwie, das kann man sich ja trotzdem irgendwie nicht so vorstellen.
Ja.
Wie ging es dir, als du das erste Mal das Ergebnis dieser Doku gesehen hast?
Nein, wir müssen ganz ehrlich sein, wir haben die ersten 2 Folgen haben wir jetzt schon voll geguckt und da wird auch noch ein bisschen rumgeschaut, bis es dann wirklich öffentlich ist im Dezember. Aber die letzten zwei Folgen haben wir auch noch nicht gesehen. Von daher sind wir
wo
da
sind
auf
wir
jeden
jetzt?
Fall
Stand jetzt ungefähr? Haben wir die WM schon? Hast du die schon gesehen? Die,
genau. Was? Ja, okay. Ich will nicht zu viel verraten, aber die zweite Folge, da wird die WM so ein bisschen auch beschrieben.
Genau, du musst dazu sagen, dass wir letzte Woche abgedreht haben. Also wir
genau, also es ist wirklich super frisch noch, ja. Nee, aber was ich so auch von den Produzenten und so gehört habe, soll 3 und 4 auch noch ein bisschen persönlicher werden. Und natürlich, wir waren bei den Drehs und so dabei, aber man vergisst ja auch ein bisschen, was man so erzählt hat. Und ja, ich glaube, das wird eine coole Doku, wo man auch wirklich ein paar Sachen hört, die man, glaube ich, nicht so oft hört von Profisportlern, sage ich mal. Und ich glaube, wir haben uns da ganz gut geöffnet, sage ich mal, auch als Menschen. Und ich muss aber sagen, die ersten zwei Folgen, ich war überwältigt. Also, ja, wie wir gesagt haben, ich fand, die Produktion hat einen super Job gemacht. Ich fand, wir haben da echt coolen Content gezeigt oder werden zeigen. Und ich freue mich auch jetzt richtig oder bin sehr gespannt, wie die letzten zwei Folgen sein werden.
Ja, das glaube ich. Also, nochmal, ne, an alle unsere Zuhörer hier. Sind ja Gott sei Dank mittlerweile ein paar, also ab Dezember wirklich ZDF und dann eine ZDF Mediathek auch, die Doku von unseren zwei Gästen heute können wir wärmstens empfehlen und ja, freue ich mich auch drauf, schaue ich mir natürlich an.
Werbung.
Ja Felix, du warst heute ja noch im Einsatz, du warst ja wieder beim Camp meiner Academy, bin ich dir immer zu großen Dank verpflichtet, auch wenn es vor der Haustür war in Berlin und es waren natürlich wieder viele Kids da. Und neben dem Fußball an sich, der ja, sag ich mal, die größte Konstante ist, gibt's ja aber da mittlerweile auch wirklich eine andere Konstante. Das hat sich ja jetzt durchgezogen über alle Camps in diesem Sommer und das wird auch dir heute wieder aufgefallen sein, denke ich.
Ja, du bist nicht nur mir zum großen Dank verpflichtet, ja immer, aber
ja,
vor allen Dingen
grundsätzlich.
Vor allen Dingen sind wir ja auch mit der Academy einfach eher ab zu großen Dank verpflichtet, denn die Kinder sind immer gut hydriert und ich meine, es sind ja oft die Sommercamps, ne, wo es da wirklich auch zu hohen Temperaturen kommt und da ist ja eher ab als wirklich felsenfester Partner und treuer Partner dabei, damit die Kinder, aber auch wir Coaches, das muss ich auch sagen, ne, dass wir da immer gut hydriert sind, denn wer es noch nicht weiß, die wenigen, eher ab ist natürlich die wiederbefüllbare Trinkflasche und ich muss sagen, wenn ich die Kinder heute wieder gesehen habe, ich durfte auch einige dieser Flaschen unterschreiben, die sind da mega happy mit.
Ja, völlig zu Recht. Grundsätzlich schon und jetzt gibt's ja sogar dann nochmal wieder quasi ein Upgrade und das ist nämlich der Mini-Sipper. Also das ist die Trinkflasche für die Kids extra, die jetzt Air Up da nochmal neu auf den Markt gebracht hat und warum das so ist, das erklärt sich eigentlich von selbst. Also A hat die 600 Milliliter Fassungsvermögen, das heißt, es ist nicht direkt so ein Liter oder weiß ich wie was, dadurch, dass es ja wieder befüllbar ist. Ist es ja auch so, wenn dir das einfällt, schön kalt, ne, so ein kalter Schluck Wasser da aus der Erbflasche beim Camp, das tut gut und dann kannst du halt wieder auffüllen, ne, aber irgendwie so bei 1,5 Liter oder mehr oder was ich immer, hat man immer das Gefühl, du schaffst es nicht, nachher wird die irgendwie so ein bisschen warm, ne, brauchen wir nicht drüber reden.
Oh nee.
Und, Entschuldigung. Aber in dem Sinne einfach die perfekte Flasche für die Kinder und ich glaube, gerade bei so einem Camp einfach auch, ja, perfekt anzuwenden. Aber nicht nur das Fassungsvermögen ist wichtig und richtig für die Kids, sondern eben ein, und jetzt pass auf, kinderleichtes Öffnen per Knopfdruck. Also es muss nichts aufgedreht, muss nichts abgemacht werden, es wird einfach per Knopfdruck geöffnet und dann einfach wieder zugemacht mit einem Klick. Tja. Weißt du, warum ich das weiß?
Na?
Die steht hier schon bei mir zu Hause.
Ja, da bist du nämlich der Einzige, das kann ich hiermit auch verraten. Aber ich kann auch verraten, dass das wirklich einen Unterschied macht, wie viel Wasser auch meine Kinder trinken. Also ich meine, der Kleine ist noch ganz klein, die Große ist 4, aber die finden einfach die Flasche schon mal interessant.
Der Kleine mit Cola-Geschmack natürlich immer obendrauf.
Ja, ja, auch. Ja, und das macht's ja auch natürlich. Wir haben auch die Pots ja schon oft angesprochen. Mein Favorite ist ja immer noch ganz klar und das ist, es wird wahrscheinlich auch so bleiben, ne? Mojito, weißt du? Virgin Mojito mäßig. Also immer, da habe ich den so.
Natürlich. Haben wir mit nichts anderem gerechnet.
Nein, aber das ist wirklich, ja, ich glaube, da findet jedes Kind auch was und ja, es ist auslaufsicher, das muss man auch sagen, ne? Also die Kinder sind ja auch mit den Rucksäcken unterwegs, das ist ja auch wichtig, dass da nichts ausläuft. Ja, und dazu muss man auch sagen, die Flasche ist BPA-frei und alle Teile sind befestigt, dadurch geht natürlich auch nichts verloren. Spülmaschinen geeignet, auch das kann ich bestätigen, alle schon getestet und für Kinder ja auch mal wichtig, Farben und ja. Der neue Mini-Sipper ist in drei Farben erhältlich, in drei verschiedenen. Blau, grün und rot. Was würdest du nehmen?
Hab sie alle gesehen hier vorhin schon. Sehen alle gut aus. Also jeder hat eine Farbe. Ich kann mich da, also Amy hat rot, Finn hat blau, Leon hat grün.
Na gut, das ist eine sehr gute Aufteilung. Ja, da würde ich sagen, wir packen mal den Link in die Shownotes. Da geht ihr dann mal drauf und da könnt ihr dieses tolle Produkt euch mal anschauen. Und nicht nur anschauen, packt es in den Warenkorb. Es ist wirklich, und wir haben jetzt über die Kinder gesprochen, ich möchte nochmal kurz über mich selbst sprechen. Ich trinke, seitdem ich eine Air-Up-Flasche habe, viel mehr Wasser und das ist einfach nur gut.
Werbung Ende.
Ihr habt gerade gesagt, jetzt geht's bald wieder zurück nach Orlando. Was ging dann jetzt so nach Ende Olympia? Ich meine, es ist ja jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Wie kann man sich das vorstellen bei euch? Ist das einfach so, dass ihr sagt, komm, jetzt mache ich mal wirklich einfach mal komplett Urlaub? Oder habt ihr immer dieses im Hinterkopf, dieses, also wir hatten es bei Dennis. Dennis hat auch gesagt, irgendwie, er hat dann halt während des Urlaubs nur Einzeltraining gemacht. Wobei, das war, ist ja dann auch nicht nur Urlaub. Ist es bei euch ähnlich?
Also ich würde schon sagen, also die letzten Jahre haben wir kaum Urlaub gemacht. Jetzt haben wir das erste Jahr, wo wir nach den Playoffs auch so emotional so durch waren, dass wir wirklich mal 2,5 Wochen fast gar nichts gemacht haben. Also definitiv keinen Ball angefasst, aber uns auch kaum bewegt, so nach dem Motto, um einfach wirklich mal abzuschalten. Aber das ist das erste Mal seit gefühlt 4, 5 Jahren passiert und das habe ich auch gespürt. Also ich bin jetzt 27, jetzt nicht alt, aber also ich merke schon, dass es schwieriger wird, jetzt sowas zu machen als vor 5 Jahren. Deswegen war das gar nicht so easy und dann hatten wir die Olympischen Spiele, was dann wieder ein emotionales Event ist und die letzten Wochen haben wir uns jetzt Mühe gegeben. Deswegen hat Franz Kalifornien gesagt, wir, wie soll man sagen, haben so ein kleines persönliches Training Camp organisiert. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht und da sind es wirklich nur wir beide und sind da in einem sehr, sehr schönen kalifornischen, in der Umgebung, haben dann unseren Trainer, der uns da sozusagen das volle Paket durchplant und wir müssen uns um nichts kümmern und können auch so ein bisschen kontrollieren, mit wem wir live interagieren und mit wem nicht, um auch den sozialen Akku so ein bisschen aufzuladen. Und das war eigentlich sehr, sehr angenehm und jetzt kann man wieder in die Craziness der Saison einsteigen mit Mental Peace. Das ist immer so ein bisschen so.
Also quasi eigentlich nach Olympia wirklich, ja, fast keine Pause. Also nach den Playoffs dann, aber nach Olympia eigentlich nicht, wo du dann sagst, du hast ja trotzdem nach Olympia eigentlich nochmal eine lange Zeit, bis die Saison am Ende losgeht, ne? Dieses Durchtrainieren ist doch auch, ja, irgendwie nochmal mental gar nicht so einfach, oder? Wenn du gar nicht mal sagst, pass auf, jetzt mache ich nochmal 2 Wochen gar nichts und dann gehe ich so quasi wieder in die nächste Vorbereitung. So direkt nach Olympia durchtrainieren. Das ist krass, ja. Ist das nicht irgendwas, was dann irgendwie, jetzt vielleicht nicht in den ersten Monaten, aber hinten raus, du hast es gesagt, Mo, am Ende der Playoffs war dann wirklich mal Ende und die Saison wird ja wieder lang, weißt du? Ja. Hat das nicht auch nochmal gut getan, nach Olympia nochmal Ruhe zu machen? Oder sagt ihr, boah, dann ist es echt wieder so anstrengend, dann fängst du wieder so fast von null an.
Ja, wir haben uns den Plan angeguckt. Wir hatten jetzt noch 6 Wochen nach Olympia und dann haben wir so gesagt, okay, die eine Woche sind wir noch in Berlin, müssen sowieso noch ein paar Sachen hier machen, wissen nicht, ob wir nochmal zurückkommen. Und da haben wir auch jetzt nicht wirklich trainiert, also gerade nicht in der Halle. Und dann waren wir eine Woche noch in New York. Da haben wir auch, würde ich sagen, trainiert, aber es war jetzt nicht unbedingt die Priorität, würde ich so beschreiben. Und Moritz hat von Mental Peace gesprochen. Ich glaube, das ist so die Priorität gewesen jetzt in den letzten paar Wochen, dass wir ja mental irgendwie wieder den Akku aufladen und wieder so ein bisschen runterkommen. Und dann ist Kalifornien halt richtig geil oder der Spot, wo wir wieder sind, weil wir Training verbinden können mit trotzdem mental runterkommen und einfach miteinander sein, ein bisschen chillen können. Da haben wir, glaube ich, ein richtig nices Setup da. Und von daher, glaube ich, sind wir jetzt auch wieder ready, dass es wieder losgeht.
Mo hat eben gesagt, ihr trainiert da zu zweit. Wie darf ich mir das vorstellen? Habt ihr dann quasi eure Übung, die ihr parallel macht? Oder ist das schon, kann man sich das schon nochmal vorstellen, dass ihr dann mal, um wirklich richtig fit und intervallmäßig auch dann schon mal ein 1 gegen 1 spielt?
Nee, die 1 gegen 1 Geschichten, die lassen wir seit Jahrzehnten sein. Weil
unter Brüdern blöd, ne?
Richtig, das sehr kennst blöd, du bestimmt. Ja. Das kennst du bestimmt. Die Dynamik, die existiert halt immer noch. Und wir wollen ja auch zusammen friedlich leben. Dementsprechend ist das so ein bisschen ausgeklammert. Aber wir haben dann einen Trainer und das Komplizierte beim Basketball ist immer, also es ist bei jedem Sport so, jetzt rede ich Quatsch, aber also der Körper ist halt das Größte, woran du arbeitest. Natürlich machst du ganz viel Reps, aber bei uns ist auch ein ganz großer Schwerpunkt halt Krafttraining und in Shape kommen. Ist ja bei jedem Sport so, aber das nehmen wir halt sehr, sehr ernst. Und ich finde es immer als sehr, sehr anstrengend, wenn ich mehrere Leute habe, mit denen ich das mache, und dann bin ich mit dem auf dem Court und mit dem im Kraftraum. Mhm. Und wir haben jetzt eine Lösung gefunden, wo wir jemanden haben, der alles zusammen organisiert, dem wir vertrauen, und der hat ein Konzept entwickelt, und dann sagen wir ihm, okay, wir sind 4-5 Wochen dort, und der entwickelt halt dieses Konzept, und dadurch hast du eine gewisse Konstanz, die Kommunikation ist sichergestellt, wir haben eine Diät, wir haben einen Koch, also so ist alles, hängt zusammen, und wir müssen uns nur ums Dasein kümmern und ums Machen kümmern, und das ist halt für uns, weil es ja schon sehr, sehr viel Eigeninitiative während der Saison und generell auch in der Offseason bedarf, sehr, sehr angenehm. Und dieses Format ist etwas, was wir sehr, sehr doll genießen. Und dann gehen wir halt zusammen in die Halle zweimal. Aber wie Franz sagt, wenn man sich halt den Fokus darauf legt, dann ist das fast gar nicht anstrengend, weil man hat nichts anderes zu tun. Und den Rest liege ich halt in Kalifornien in der Sonne. Und es ist jetzt auch nicht Los Angeles, sondern wir haben keinen Traffic. Und es ist wirklich sehr, sehr entspannt. Und ich glaube, wir genießen das beide sehr. Ja.
Kann man sich aber auch so vorstellen, dass ihr, ich meine, ihr spielt unterschiedliche Positionen, dass ihr, wenn ihr in der Halle trainiert, schon auch positionsspezifisch trainiert, also da macht ihr dann nicht das Gleiche.
Nee, genau. Also ich würde auch sagen, im Kraftraum machen wir nicht das Gleiche. Also wir haben ein paar Sachen.
Hat ja unterschiedliche Körper, ne?
Klar. Genau. Also wir hatten auch eine Physiotherapeutin da, und die hat auch gesagt, ey, ihr seid zwei Brüder, aber ihr seid eigentlich komplett anders, also auch vom Aufbau und vom einfach, ja, wie unsere Körper funktionieren, und das ist halt cool. Also der Trainer, von dem Moritz redet, der individualisiert das dann sehr, und natürlich sind wir auch involviert in den Prozess und sagen ihm auch, woran wir auch arbeiten wollen, weil man kann natürlich an allem so ein bisschen arbeiten und auch an Sachen vielleicht, die man gar nicht braucht vielleicht in der Saison, und ich glaube, das ist sehr wichtig auch als Spieler, dass man das so ein bisschen auch in die eigene Hand nimmt und sich auch mal hinsetzt und sich Gedanken macht, worin möchte ich eigentlich besser werden als Spieler, und die Sachen sind natürlich bei mir und Moritz anders, und da sind wir dann auch im Training so, wenn wir irgendeine Übung machen und wir machen etwas, was uns nicht besser macht in den Sachen, die wir gerade im Kopf haben, dann sagen wir das auch und kommunizieren dann mit dem Coach, und das macht's, da haben wir, glaube ich, eine gute Vertrauensbasis, wo er dann auch ganz einfach die Übungen sozusagen anpassen kann an uns. Und das ist sehr, sehr angenehm einfach, weil ich glaube, so sind wir am effizientesten im Besserwerden, und dann kann man sich 4-5 Wochen auf die paar Dinge konzentrieren, und dann, glaube ich, kriegt man am schnellsten die Resultate, die man erzielen möchte.
Ja, ja, definitiv. Vor allem, weil du sowas ja dann am Ende auch nicht einbauen kannst ins Teamtraining, ne, wenn es hier losgeht. Genau. So, jetzt geht's im Oktober wieder los. Saison beginnt. Wie ist der Plan jetzt bis zum Saisonstart? Also ich meine, es ist ja irgendwann dann, hat ja so ein Coach von einem NBA-Team auch gerne sicherlich alle Spieler mal da, die dann zwar alle fit wahrscheinlich kommen, aber du willst ja dann wahrscheinlich auch teamtaktische Dinge trainieren. Du werdet mit Sicherheit auch wieder so 2-3 Änderungen im Kader haben, wie ja wahrscheinlich jedes NBA-Team. Wie geht's da? Wann geht's ins Teamtraining?
Genau, heute ist Mittwoch. Montag ist der Media Day, der geliebt ist von allen natürlich. Wir dürfen ja, Fotos und Interviews und sowas machen. Und am Dienstag geht dann das Teamtraining los quasi. Genau, und ab dann sind wir im Orlando Magic Rhythmus, würde ich das so sagen. Also dann sind wir einfach Spieler der Orlando Magic und geregelter Tag. Und genau, es gibt so die Phase, die ersten 2-3 Wochen nennen wir immer Training Camp, da sind die Vorbereitungsspiele involviert und vor allem auch mehr Fokus und mehr Zeit auf dem Court im Training, die man eigentlich während der NBA-Saison, sind wir nicht so viel auf dem Court im Training, sondern da wird eher nur noch Sachen durchgesprochen und man hat so 30 bis eine Stunde ist man nochmal auf dem Court und macht Sachen mit dem Team, aber so lange wie im Training Camp trainiert man eigentlich die ganze Saison nicht mehr.
Naja, bei dem Rhythmus ja sowieso schwer, ne? Okay, dann nutze ich heute die allerletzte Chance, bevor es hier nach Orlando geht, noch einmal ganz kurz zurückzublicken, weil Olympia auch noch nicht so ewig her ist. Mit ein bisschen Abstand, wie schaut ihr auf das Turnier zurück? Nehmt ihr das trotzdem irgendwo als Erfolg mit? Ich weiß, dass ihr extrem ehrgeizig seid, und wenn man als Weltmeister anreist, dann willst du natürlich auch das Ding gewinnen. Und trotzdem ist ja auf der anderen Seite ein deutsches Team, glaube ich, korrigiert mich, noch nie im Halbfinale gewesen von Olympia. Mit welchen Gefühlen geht ihr da jetzt raus, in dem Sinne, mit ein bisschen Abstand? Ich glaube, einen Tag nach dem Spiel hätte ich nicht fragen brauchen, das ist mir schon klar, zumindest einen Tag nach dem Halbfinale nicht. Aber jetzt, so ein bisschen, wenn ihr zurückblickt,
ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es Franz geht, aber ich tue mich immer noch sehr, sehr schwer damit. Ich bin ganz happy, dass wir jetzt im Zuge der Dokumentation die ganzen Folgen gucken können und nochmal die WM irgendwie wieder leben können, weil die Emotion gefallen mir deutlich besser. Also ich kann von den Olympischen Spielen jetzt erstmal nichts hören für eine Weile. Das war schon, und klar, was, wie du sagst, das ist natürlich auch ein Erfolg gewesen, aber also ich muss schon sagen, emotional einer der schwierigen Sachen, die ich erlebt habe in meiner Basketballkarriere. Gerade auch Verlieren passiert so, das kennt man als Sportler, aber die Art und Weise, es hat sich nicht verdient angefühlt, es hat sich nicht richtig angefühlt. Ich will jetzt niemandem was absprechen vom Gegner, das will ich gar nicht sagen, aber gefühlt hatten wir das verdient. Ja? Also gefühlt waren wir qualitativ besser und auch als Team irgendwie, es war, es fühlt sich nicht richtig an und irgendwie eine sehr große Leere, die man da spürt. Und
wenn dir das hilft, das hatte ich im Viertelfinale auch.
Ja,
ja,
da müssen wir auch nochmal drüber reden.
Ja, ja, da also können wir auch drüber reden. Ja, das, da gibt es ja noch, das war ja auch, das haben wir ja auch mit verfolgt. Ja, das genau, so genau ähnlich. Also du spielst eigentlich besser das ganze Turnier und dann ja, wird dir diese Chance verbaut. Und aber im Endeffekt war es auch verdient, ne? So ist ja der Sport. Also wir hatten alle kein gutes Spiel, würde ich sagen.
Das glaube ich eher, ist man da so ein bisschen...
Ja, genau.
Also sauer auf sich, weil ich sehe das, ich habe das genauso gesehen, ne? Also ich hätte dann gedacht, okay, im Finale, wenn du das dann verlierst, weiß nicht, gegen die USA, dann kannst du zumindest sagen, okay, da ist vielleicht individuell die Qualität einfach nochmal höher, aber wir als Team. Aber das sehe ich halt bei Frankreich nicht. Also ich fand überhaupt euch nicht. Definitiv halt mit den Voraussetzungen auch. Ich meine, ihr habt in der Gruppe geschlagen gehabt dann schon. Also einfach habe ich euch als bessere Mannschaft gesehen, ja. Ne? Was ja so durch die, ich fand es damals immer noch so, während der WM, da konnte man irgendwie, da habt ihr ja so ein bisschen diese Underdog-Rolle auch durchziehen können, ne? Weil man von Deutschland einfach, ja, noch nie so viel erwartet hat bei einer EM-WM, sag ich mal. Und da hattet ihr dann nachher Spiele dabei, wo man vielleicht gar nicht damit gerechnet hat, zu was ihr fähig seid. Das ist natürlich bei Olympia dann anders gewesen, wenn du als Weltmeister anreist und die Franzosen schon mal geschlagen hast und ihr einfach auch die bessere Mannschaft seid. Ist es dann noch schwieriger zu erzählen, weil du sagst, okay, wenn wir unsere Leistung gebracht hätten, dann hätten wir sie wahrscheinlich geschlagen. Ja,
vielleicht einfach einer von den 12. Also das ist halt so die Sache, dass es halt einfach alles scheiße lief. Gefühlt, das ist natürlich jetzt emotional ein bisschen übertrieben und es war wahrscheinlich auch nicht so, wie es angefühlt hat, aber also gefühlt hatten wir alle ein schlechtes Spiel und die hatten halt einen guten Tag und das ist halt das Bittere am Sport, das macht es auch Gewinnen auch so speziell, dass man halt nicht immer alles kontrolliert, aber wie gesagt, also ich habe da immer noch mit dran zu arbeiten und ja, das war schon extrem schwierig für mich persönlich, ja.
Verstehe ich.
Auf jeden Fall, ich würde auch noch dazu adden, dass wir halt wussten, dass das letzte Jahr mit dem Coach war. So, und es war schon so eine Abschiedsstimmung dann noch in der Kabine danach, weil es halt einfach, ja, wir wussten, dass diese Gruppe auch mit dem Trainerteam und so, die kommt so wahrscheinlich nicht nochmal zusammen. Und es war echt eine coole Zeit, die letzten 3 Jahre. Und das dann natürlich nochmal extra emotional. Und ich würde es ähnlich beschreiben, dass wir so ein bisschen das Gefühl hatten, dass wir es ein bisschen verschenkt hatten. Ja.
Wie wichtig war Gordon Herbert, wenn du ihn schon ansprichst? Ich meine, ich habe ihn ja auch ein, zwei Mal kennengelernt, fand das immer sehr angenehm. Aber ihr wart seine Spieler, könnt das natürlich nochmal ganz anders einschätzen.
Ja, ich sag immer, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass er der Coach war, ich kannte ihn nicht so richtig, aber ich dachte so, damn, der ist, kommt mir so ein bisschen nerdy rüber, so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob der so mit uns connecten kann. Und jetzt, wenn ich so zurückgucke auf die Zeit, wirklich einer der Coaches, der, also natürlich X's und O's, also so taktisch, extrem gut war, wirklich auch sehr, sehr gut am Erklären und jedes Wort hatte einen Purpose, aber vor allem hat er einen guten Weg, fand ich, gefunden, mit uns wirklich zu connecten als Mensch oder als Menschen und das war echt eine richtig, richtig coole Zeit. Ich glaube, wir haben alle richtig viel gelernt und nochmal, das, also wirklich jedes Wort, was er gesagt hat, hatte so einen Purpose oder das hat er richtig ausgewählt und die Ansprachen, die er echt gehalten hat, die bleiben uns in Erinnerung, glaube ich.
Ja, ich glaube, er hat dann, glaube ich, wahrscheinlich auch so eine Art gefunden, ne? Also so wie ich ihn kennengelernt habe, wo man auch irgendwie Bock hatte zuzuhören, ne? Er hat das jetzt eben genau nicht so rübergebracht, wie du befürchtet hattest.
Ja, genau.
dieses Nerdige, sondern ja, das glaube ich schon. Und dann denke ich, also nach dem Halbfinale, ich meine, es ging zwar noch um eine Medaille, aber gefühlt ist schon viel abgefallen dann, ne? Also wenn ich mich jetzt reinversetzen würde, es gab ja damals bei der WM auch mal so dieses fantastische Spiel um Platz 3, da gab es zwar auch noch eine Medaille, aber irgendwie fühlt es sich nach den 2 Verlierern an, ne?
Ja, bei Olympia ist vielleicht noch ein bisschen was anderes als bei der WM, da finde ich es auch immer so ein bisschen, was machen wir hier so? Gewinner der Herzen, aber so bei der Olympia ist wenigstens noch mit einer Medaille, weißt du, also ich hätte es auch schon richtig geil gefunden, eine Bronzemedaille zu gewinnen, muss ich echt ganz ehrlich sagen.
Aber war die Luft dann rausgefühlt? Also ich habe eigentlich fast alle Spiele gesehen, aber dann auch das nochmal, wo ich gedacht habe, okay, genau das gleiche Denken, ne? Wenn es jetzt um keine Medaille gegeben wäre, dann hätte ich es auch wahrscheinlich nicht geguckt. Aber ja, man hatte trotzdem dann irgendwie das Gefühl, okay, eigentlich sollte man nochmal Gas geben, weil es um eine Medaille geht, aber eigentlich ist das große Ziel doch weg, ne?
Ja, und vor allem, es war auch einfach das falsche Team. Also, ich bin ganz ehrlich, Serbien war wahrscheinlich das zweitbeste Team des Turniers oder war Level Up mit uns und die haben einfach, das ist so eine Art des Basketballs, dass die machen keine Fehler und die haben das halt einfach eiskalt, also ausgenutzt. Da, wenn du mit 10 hinten liegst, da ist dann ganz schwer aufzuholen, weil die einfach alles richtig machen und die musst du halt schlagen, wirklich. Und ich glaube, die Energie konnten wir nicht aufbringen. Da war ziemlich schnell die Luft raus.
Ja, ja, die waren ja auch nicht weit weg, ins Finale einzuziehen. Ne? Das, nee, war auch so, eben. Das haben sie echt. Trotzdem, jetzt lass uns mal positiv werden, nicht, dass wir nach einer Niederlage abdrehen. EM-Dritter, Weltmeister, Olympia-Halbfinale. Ich glaube, das ist die erfolgreichste Periode einer deutschen Nationalmannschaft und wir hatten ja früher auch teilweise nicht so schlechte Spieler. Wie ihr wisst, was macht diese Gruppe jetzt so stark? Wir haben das Dennis vor ein paar Monaten gefragt, war, glaube ich, so unmittelbar nach dem WM-Titel, aber er spielt ja da nicht alleine. Von daher, was aus eurer Sicht, was hat diese Gruppe so stark gemacht in den letzten Jahren?
Ich glaube, das ist ja auch, ja, einfach der Mix aus Charakteren, die wir hatten. Also wir haben erfahrene Spieler, wir hatten viele junge Spieler auch dabei. Wir haben Jungs, die, ja, wie sage ich mal, die sehr, sehr humble sind, sage ich mal. Und dann haben wir auch ein paar, glaube ich, richtig extrovertierte Jungs, die auch mal einen raushängen lassen. Und dann haben wir auch jemanden mit Dennis, der gerne auch vorangeht und auch den Ton angeben kann. Und ich glaube, da hat einfach richtig, richtig viel zusammengepasst. Es gab wirklich niemanden im Team, auch mit dem ich nicht gerne mal zum Dinger gegangen bin oder so. Also es war wirklich, man hat sich schon die ganze Saison eigentlich drauf gefreut, bis wir wieder uns sehen mit der Nazio. Und ja, ich glaube, diese Connection, das hinzukriegen in so kurzer Zeit oder dass das passiert, gerade auch im Profisport, wo jeder ja so ein bisschen auch sein eigenes Ding oder seine eigene Karriere natürlich im Kopf haben muss, das passiert, glaube ich, wirklich nicht so oft.
Ja, vor allem, ich meine, es ist ja auch so, ihr beide, Dennis, Daniel, als NBA-Spieler habt ja grundsätzlich sowieso einen riesen Input, sage ich mal, für die Mannschaft. Fast alle anderen spielen in Europa, wo ja alle sagen irgendwie, das ist eigentlich ein ganz anderer Basketball, der da gespielt wird, ne, von der Art und Weise. Wie ist das dann, wenn ihr zusammenkommt? Also ich kenne das natürlich manchmal von der Nationalmannschaft, spielt einer in dem Land, einer in dem Land, einer in dem Verein, der will immer Fußball spielen, bei einem anderen, die spielen nur defensiv und so weiter. Mhm. Wie schwer ist das bei euch im Basketball, das zusammenzubringen, diesen Europa-Basketball und diesen NBA-Basketball von euch? Wer passt sich da mehr an? Ihr an den europäischen oder andersrum?
Also das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, weil das musst du wirklich hinbekommen. Also ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, weil du hast wirklich auch nur eine Woche Camp. Also es ist jetzt nicht so, dass du eine große Vorbereitung hast. Du spielst halt direkt. Du triffst dich und spielst direkt. Und ich hatte damit enorm zu kämpfen am Anfang. Also es ist wirklich sehr, sehr viel komplizierter, strategisch und taktisch. In der NBA ist es viel instinktiver und viel freier, weil der Court auch viel größer ist. Das heißt, du kannst viel mehr mit Talent und Schnelligkeit und solchen Sachen machen und es gibt viel mehr Freiräume und man kann auch nicht so gut verteidigen, weil die Zone immer frei sein muss mit der 3-Sekunden-Regel. Mhm. In Europa musst du halt wirklich, also offensive Execution ist alles. Mhm. Und also ich hatte damit am Anfang wirklich, das hat mich wirklich sehr, sehr viel Kraft gekostet, mich da anzupassen. Und ich habe da sehr, sehr viel gelernt für meine Basketballkarriere. Also bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil bei Gordy war es auch nicht leicht. Und der hat uns da schon sehr, sehr herausgefordert. Aber für mich zum Beispiel war es auch total toll. Also Jungs wie Johannes Vogtmann, die machen das seit gefühlt 20 Jahren in Europa. Und das ist natürlich einen ganz anderen IQ. So, und von dem zu lernen, hat mir für meine Karriere enorm geholfen. Also ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt so viele, aber das ist schon echt ein anderer Sport fast, also es ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll.
Naja, das ist ja, das stelle ich mir vor, das Schwierige. Wie ist es, Franz, gerade bei dir von der Spielweise her, wenn du dir deinen Wurf kreierst, merkst du da wirklich so einen riesen Unterschied dann auch von NBA zu wirklich Europa oder diese Turniere EM, WM?
Auf jeden Fall, ich würde es so beschreiben, also in der NBA, klar, die Jungs sind ein bisschen größer und länger und schneller und athletischer generell, aber es ist halt generell viel weniger Platz. Das heißt, das merkt man vor allem so in 1-gegen-1-Situationen in Europa, wo ich eigentlich denke, ich habe ein gutes Mismatch oder gegen den komme ich zum Korb und da stehen halt aber zwei Leute noch hinter ihm, die mir den Weg versperren können, weil der Korb wirklich, also die Dreierlinie ist nur ein bisschen weiter weg in der NBA, aber gerade mit der Zonenregel, die Moritz angesprochen hat, das macht echt einen riesigen Unterschied. Und ich finde aber, dass es uns extrem hilft dann auch wieder in der NBA, weil man sich halt andere andere Dinge aneignen muss, um gegen so eine Defense auch zu scoren. Und das hilft einem dann halt auch in der NBA, obwohl die Räume dann noch größer sind, hat man, glaube ich, dann noch so noch mehr Möglichkeiten zu scoren oder diese Probleme auf dem Court zu lösen. Und deswegen genieße ich das oder mag ich das voll, diese Challenge und auch diesen andere Art Basketball zu spielen, so ein bisschen zu lernen.
Also in der NBA ein Layup ab und zu mal einen Tick einfacher als in Europa, ja.
Ja, ich würde sagen, der Layup nicht am Ende, aber am Anfang vorbeizukommen ist einfacher. Ich glaube, dann am Ende sind halt ein paar Jungs, du denkst dir so, du bist komplett frei und dann kommt halt immer noch so aus dem Nichts und blockt den so gegen das Brett. Ja, genau. So würde ich es beschreiben. Aber vorbeizukommen in Europa, das ist ein bisschen schwieriger. Ja.
Okay. Gehen wir mal nach Orlando. Da ist ja so ein bisschen eure, ja, jetzt nahe Vergangenheit, aber vor allem auch eure Zukunft. Verträge wurden verlängert, Franz, du unter anderem bis 2030. Dazu haben wir gelesen, du wirst wahrscheinlich auch zweimal warmes Essen dir leisten können in den nächsten Jahren. Realisierst du diese Zahlen oder sagst du, das ist am Ende ist das halt so im Basketball und ich spiele einfach Basketball und das ist am Ende die Konsequenz? Weil das ist ja nicht nur eine Zahl, das ist ja jetzt wie im Fußball zu vergleichen, keine Ahnung, natürlich das eine ist das Gehalt, das andere sind dann Ablösesummen. Spürst du da einen gewissen Druck, wenn du jetzt sagst, boah, ich unterschreibe so einen Vertrag, oder sagst du, okay, das Spiel, was ich bisher gemacht habe, hat mich hier hingebracht und das versuche ich einfach weiterzumachen?
Ich glaube, in meinen schlechten Momenten, sage ich mal mental, da spüre ich natürlich schon diesen Druck. Aber ich bin auch ganz ehrlich, den Druck habe ich mir davor auch schon gemacht. Also ich glaube sowieso bei vielen Sportlern so, dass den größten Druck macht man sich meistens selber. Und ich würde es eher so beschreiben, ich meine, Moritz und ich denken oder reden darüber ganz oft, dass es geht nicht darum wirklich, was man sich damit jetzt kaufen kann oder wie hoch diese Summe ist, sondern ich bin erstmal stolz darauf, dass ich in dieser Position bin oder mir das erarbeiten konnte, weil es natürlich auch ganz viel Verantwortung mir gibt, auch im Team. Und das ist am Ende dann nur die Konsequenz oder, sag ich mal, das, was man von außen dann so mitkriegt. Aber darauf bin ich erstmal stolz. Und wie gesagt, ich glaube, den Druck, den mache ich mir sowieso. Aber wie man damit umgeht, ich glaube, man muss sich immer vor Augen führen, warum man spielt und dass das eben nur Konsequenzen sind davon und nicht der wirkliche Grund, warum man gerne in der Halle steht oder gerne Basketball spielt.
Wie würdest du das einschätzen, Moritz? Wie siehst du ihn? Hebt er ab jetzt oder hast du da die Finger drauf?
Nee, ich finde ihn tatsächlich noch immer ein bisschen zu cheap, ehrlich gesagt. Also nein, aber das macht der Franz schon sehr, sehr gut. Also ich glaube, da gibt's gerade in seinem Alter, das finde ich ja auch immer ein bisschen unterbewertet in der Konversation. Ich glaube, Athleten generell machen ja sehr, sehr viel Geld am Anfang ihres Lebens, aber solche Summen zu verdienen mit 23, 22, das, also ich weiß nicht, wie einfach das ist oder sein soll, generell betrachtet. Das ist schon auch sozial gesehen schon natürlich irgendwo was ganz anderes, ne? Wo man sich auf einmal mit beschäftigen muss. Aber wie Franz sagt, also der geht da super mit um, redet total transparent darüber und dadurch ist es auch kein Elefant mehr im Raum. Weil wenn man das ausspricht und darüber reden kann, ich glaube, das hilft ihm total. Und letztendlich, also es ist bei uns nicht wirklich viel Thema. Also es hat sich seitdem nichts wirklich verändert. Und ich sage spaßeshalber immer, wenn Leute sagen, das ist der bestbezahlteste Deutschland je hatte, dann gucke ich ihn an und denke, der soll es sein. Also das ist genauso fühlt sich das an. Und ja, da kauft sich immer noch vier Kartenfahrscheine für die BVG. Also weißt du, da hat sich nicht viel geändert und das wird auch so bleiben.
Ja, das ist ja auch gut so. Ich glaube, das ist ja auch so eine von den Sachen auch aus dem Fußballbusiness, also was ich zumindest mitgeben kann, dass wenn die es schaffen, dass sich halt eben dieser Charakter nicht verändert damit, das sind dann irgendwie am Ende dann doch die ganz Großen. Das ist so, das meint aus meiner Erfahrung mit den Leuten, die ich zusammen gespielt habe oder auch aus anderen Sportarten, ob das auch ein Dirk ist, ob das ein Federer ist, ob die hat das eben nicht verändert, weil sie jetzt ein paar Millionchen mehr auf dem Konto haben oder die Erfolge, die sie hatten. Und ich glaube, dann kriegst du auch diese Anerkennung, glaube ich, wenn du irgendwann anfängst durchzudrehen, dann wird's immer schwierig, ne, glaube ich, auf beiden Seiten. Und dann auch so weiterzuspielen. Ich meine, ihr habt das ja noch vor, hoffentlich 10, 15 Jahre auf dem Niveau weiterzuspielen. Und ich glaube, wenn du jetzt dann irgendwann durchdrehst, dann hast du immer noch ausgesorgt. Aber ich weiß nicht, ob du in 5 Jahren immer noch so einen guten Basketball spielst. Das ist dann wahrscheinlich immer schwierig. Lass uns mal ein bisschen vorausblicken auf die Saison. Die letzte war in einem Game 7 dann beendet. Was ist in dieser Saison drin mit Orlando? Wie schätzt ihr das ein? Wie schätzt ihr die Konkurrenten ein? Und dann muss ich natürlich einen Tipp auf den Titel mitnehmen von euch beiden. Aber erstmal, wie schätzt ihr euer Team ein?
Ich würde uns so einschätzen, dass uns die Playoff-Erfahrung extrem helfen wird dieses Jahr. Ich glaube, viele von uns waren noch nie in den Playoffs letztes Jahr und es war die erste Saison, wo wirklich jedes Spiel wirklich wichtig war für uns, also auch vom Rekord her, und ich glaube, das hat schon was mit unserem Fokus gemacht, unserer Motivation, jetzt auch, wenn wir jetzt in die Saison reingehen. Und dann, glaube ich, haben wir uns verbessert auch als Team. Ich glaube, wir haben 2, 3 neue Jungs geholt, die uns sehr, sehr helfen werden auf dem Court und auch Erfahrung bringen, und mit Tristan noch einen Deutschen, was sehr, sehr cool ist, wo wir uns sehr drauf freuen. Und ja, ich würde aber auch sagen, die Konkurrenz ist auch besser geworden. Gerade an der Spitze, sage ich mal, im Osten sind mit Philly, New York, Boston sowieso vom letzten Jahr noch. Vielleicht vergesse ich gerade jemanden, aber das sind so die Teams, die mir jetzt einfallen.
Milwaukee vielleicht.
Milwaukee auf jeden Fall, genau. New York und Philly haben vor allem sich sehr verbessert oder zugelegt, sage ich mal. Und das wird auf jeden Fall nicht einfach, aber ich schätze uns auf jeden Fall als sehr, sehr gutes Team ein und hoffentlich können wir einen Schritt nach vorn machen.
Siehst du genauso? Oder schreibst du so?
Ja,
wäre auch also blöd jetzt, wenn nicht. Ne?
Das wäre doof, ja. Und wenn ich dann da spiele, vor allen Dingen. Nee, also was ich sehr angenehm finde in den letzten 3 Jahren, ich habe jetzt schon bei anderen Teams spielen dürfen, sage ich mal. Was ich total angenehm finde in der Situation in Orlando ist, dass wir beide das Glück haben, zu einer Zeit zu Orlando gekommen zu sein, wo wir wirklich rock bottom waren und dieses Projekt organisch herangewachsen ist und wir halt immer noch dabei sind und Teil Gewächs sind. Also das ist einfach so.
Ja, des Aufbaus irgendwie.
Genau.
Ne?
Und das ist total generell im Profisport total selten, aber gerade in der NBA, wo die Hälfte der Teams eigentlich versuchen zu verlieren und dadurch der Turnover halt so groß ist von den Spielern, ist das schon also sehr, sehr einzigartig. Und ich glaube, da haben wir diese Offseason wieder einen tollen Schritt gemacht und haben Leute geholt, die halt perfekt reinpassen in die Struktur und die uns auch spielerisch total weiterhelfen. Also letztes Jahr war unser Struggle halt werfen. Also ich kann mir ziemlich deutlich so auf den Punkt bringen, dass wir offensiv gestruggelt haben, weil wir nicht treffen konnten oder es nicht gemacht haben. Und das haben wir uns enorm verbessert und ich glaube, das hilft uns total. Und die jungen Spieler sind weiter gewachsen. Und wie Franz schon meint, so in einem Spiel 7 zu verlieren on the road in den Playoffs, also das macht schon was mit dir. Und dann ist auf einmal das Spiel im Januar in Charlotte oder in Detroit, wenn es schneit und du hast gerade irgendwie 4-mal in der Woche gespielt, ist auch das Spiel in Detroit wichtig. So. Und ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll für uns gewesen. Ja.
Wer sind die Favoriten auf den Titel?
Favoriten auf den Titel? Ich würde sagen, Boston ist Favorit.
Boston ist definitiv. Westen tue ich mich ein bisschen schwer, ehrlich gesagt.
Ich würde jetzt auf OKC tippen, wenn ich müsste.
Ja, auf jeden Fall nicht Dallas.
Schade. Wirklich nicht.
Nein, ich wollte nur einen kleinen Spaß reinwerfen, weil das ist
ja,
mir auch bekannt,
gemeint?
Dass die Großbrüder aus irgendeinem Grund Dallas-Fans sind und das wollten wir einfach.
Genau, wir müssen den Kunden vorher
einfach mal spielen. Ansprechen. Aber da ist natürlich viel Offense in Texas angesagt und natürlich auch sehr unterhaltsamer Basketball wird da gespielt, muss man auch sagen. Und der Felix hat mir schon gesagt, ich soll mich nicht mit dem Luca anlegen, aber das mache ich auch eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wovon er redet.
Nee, also ich glaube auch, also an der Offense wird es dieses Jahr wieder nicht scheitern. Jetzt noch so mit Clay, der wirft auch noch einen Dreier rein aus der Ecke wahrscheinlich. Aber klar, also mit Kyrie, Luca, Clay in der Starting Five. Gutes muss ja immer einen mehr machen, als du bekommst, ne?
Ja. Alte Fußballerregel. Das ist definitiv so der Fall, aber es ist halt auch, also ich finde, ich weiß nicht, man sagt immer Defense wins Championships. Ich weiß nicht, wie Franz das hält, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in den Playoffs ist auf einmal alles. Ist Defense auf einmal einfacher, weil es wird nichts gepfiffen und du machst halt mittlerweile einfach die Zone zu und dementsprechend sind halt die offensiv am effizientesten Teams eigentlich, also meines, wenn du halt nicht scoren kannst, hast du keine Chance. Das ist so ein bisschen meine Quintessenz. Deswegen, also wenn du offensiv sehr, sehr solide bist und defensiv nicht ganz, ganz schlecht, dann hast du eigentlich eine Chance.
Na, was auch in den Playoffs passiert, das Spiel ist halt einfach langsamer, es gibt weniger Transition generell. Ja. Wo wir jetzt auch dazugehören, als gutes defensives Team, macht man viele einfache Punkte in der Transition. Und je weniger man natürlich davon dann hat, wie es halt in den Playoffs ist, desto dann wird es noch schwieriger zu scoren. Aber das ist auch noch so ein Punkt. Vor allem, ja, da hat Moritz dann nicht ganz unrecht, dass Offense schon nochmal wichtiger wird dann hinten raus.
Ich habe jetzt gesagt, Defense wird einfacher, es ist nicht leicht. Nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, oh, der Moritz, der verteidigt eh nie, woher soll er
das? Naja, aber weil vom Kopf wahrscheinlich sowieso die Motivation zu verteidigen automatisch hochgeht, oder? Wenn die Playoffs beginnen.
Ja, das Überleben und dann auch, was man halt macht in den Playoffs, man sagt einfach, okay, wir lassen jetzt zwei Jungs werfen und den Rest halt nicht. Und dann benutzen wir die zwei Verteidiger, also es ist jetzt natürlich einfach gestrickt, aber
ja, auf einmal, aber die zwei Top-Spieler, sag ich mal so.
Ja, genau, die werden halt zugemacht so, oder wir konzentrieren uns auf die und die anderen müssen dann halt treffen. Du zwingst halt die Rollenspieler zu treffen und wenn die ja nicht werfen können, hast du einen Arsch.
Ja, so kann man sagen. Ja. Ihr spielt jetzt schon ein paar Jahre ja zusammen, Nationalmannschaft Orlando. Für euch gegenseitig, für den Wohlfühlfaktor tagtäglich, ist das jetzt mittlerweile schon irgendwie so, dass man das auch irgendwie braucht, weil es wird ja wahrscheinlich der Tag kommen, wo das nicht so ist. Ich meine, ich glaube, es gibt keine größere Wechselbörse als die NBA. Da ist es ja schon ungewöhnlich, wie lange ihr zusammenspielt eigentlich.
Auf jeden Fall.
Ja, wahrscheinlich seht ihr beide eure Zukunft auch erstmal noch in Orlando, aber ich glaube, ihr seid zu jung, um zu sagen, ihr hört da gemeinsam auf. Habt ihr da vor dieser Perspektive auch ein Stück weit Angst oder Respekt, sage ich mal, dass ihr dann nicht mehr tagtäglich, also A, euch seht als Brüder und B, dann auch zusammenspielt?
Ich glaube, die Antwort, die wir jetzt machen würden, wäre ein bisschen anders noch vor anderthalb Jahren. Ich glaube, dass Moritz und ich uns nochmal extrem besser kennengelernt haben in der Zeit, dass wir auch einen Umgang gefunden haben, glaube ich, der langfristig,
sag ich mal, nachhaltig ist.
Ja, nachhaltig. Ja,
nein, genau. Nachhaltiger Umgang als genau. Bruder. Das ist cool. Das ist sehr gut und wichtig.
Ja, es ist ja schon anders, wenn man als erwachsene Menschen zusammenlebt und jeder hat natürlich so auch seine eigenen Präferenzen und ich finde, wir haben das, wie gesagt, wir haben uns besser kennengelernt und auch gemerkt, wie wir miteinander reden müssen, auch in, sag ich mal, schwierigen Situationen. Mhm. Und ich würde sagen, dass wir schon manchmal genervt waren in den letzten Jahren, wenn immer dieser Vergleich kommt oder wenn immer dieses Bruderding komplett ausgespielt wird und wenn auch immer, weißt du, manchmal laufen wir in der Facility rum und es wird so, ja, wo ist denn dein Bruder? Und ich so, ey, keine Ahnung, ich habe kein GPS von meinem Bruder, weißt du, so, ja. ich mach gerade mein eigenes Ding und halt immer sowas. Ich glaube, dass wir beide so secure sind und auch in unserer Position jetzt in der Liga, dass wir das verkraften würden, dass wir es natürlich aber trotzdem traurig fänden, wenn wir nicht zusammenspielen. Aber ich glaube nicht, dass das, sag ich mal, ein herber Einschlag wäre in unser Mental Health Leben.
Überhaupt so würde ich nicht. Jetzt beschreiben. Ich würde es auch ohne ihn aushalten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja auch das Privileg, ohne ihn spielen zu dürfen. Und wir haben jetzt beide keine Familie. Das heißt, das sieht vielleicht ein bisschen anders aus, wenn das der Fall sein sollte irgendwann. Aber es ist halt so ein Profileben und das weißt du ja selber in jedem Sport, das ist halt auch extrem langweilig manchmal so und auch einsam. Und man kann halt nur so 4-5 Stunden Basketball spielen pro Tag und den Rest des Tages hängst du dann alleine irgendwo in welchen amerikanischen Städten ab. Und natürlich hast du Teammates, aber das ist jetzt nicht mehr wie die Uni, sondern jeder hat seine eigene Familie, jeder hat sein eigenes Leben.
Ihr seid euch ja eh genug, ne?
Genau.
Wie im Fußball, du reist sowieso die ganze Zeit zusammen.
Du hängst die ganze Zeit aufeinander ab, das heißt, also es ist schon total luxuriös, wenn man sein Kumpel dabei hat die ganze Zeit und dann noch sein Teammate. Also das ist schon ziemlich cool. Wir wohnen zusammen, wir fahren zur Arbeit zusammen. Das ist schon, es ist jetzt auf jeden Fall nicht das normale NBA-Leben, was wir leben und das ist uns schon sehr, sehr bewusst und genießen wir auch dementsprechend.
Auf jeden Fall.
Ja, das verstehe ich. Also ich hatte das Privileg ja nie, sage ich mal, zumindest nach der Jugend mit Felix zusammenzuspielen, aber ich glaube halt, dass das sowas dann schon ist und ich meine auch gar nicht mal so auf dem Platz, weil ich glaube, da passt man sich dann den Mitspielern an. Aber eher so dieses, das, was du sagst, ne, dieses Außerhalb, dieses Zusammensein, dieses Zusammenhinfahren. Ich denke, da fehlt dann schon was von, wenn sich das von dem einen auf den anderen Tag ändert. Ne? Also man ist ja schon, man macht sein eigenes Ding, aber man ist ja schon so ein bisschen aufeinander abgestimmt.
Ich muss auch sagen, ich kenne ja nichts anderes. Ne? Also ich bin direkt vom College nach Orlando. Ja. Also bin total verwöhnt, was das angeht. Also das wäre... Ja,
ist auf jeden Fall krasser, auf jeden Fall einsam, Kontrast, ist einsam. Also ich habe es als sehr einsam teilweise empfunden mit 22 Jahren, ja.
Ja, das glaube ich. Du hast es vorhin ein bisschen angesprochen, also jetzt ist das nicht mehr so, dass ihr diesen internen Wettkampf habt. Du hast gesagt, in der Preseason macht ihr euer eigenes Ding, auch wenn ihr zusammen seid. Trotzdem interessiert es mich natürlich, wie es früher war.
Ja, es war schon natürlich, also... Ich würde sagen, wir haben einen groß genugen Unterschied, dass das jetzt uns jetzt nicht, also es kann ja auch ziemlich eng werden, wenn du jetzt so anderthalb ein Jahr auseinander bist. Wir sind jetzt 4,5 Jahre auseinander. Das heißt, ich glaube, wir hatten schon so unsere eigenen Nischen. Aber natürlich in allem, was wir gemacht haben, war eine gehörige Konkurrenz. Ich glaube, verlieren war nicht so populär bei uns zu Hause, ob das jetzt gegeneinander war oder auch mit der Familie. Beim Mensch ärgere dich nicht. Und da ist schon der ein oder andere Ball im Busch gelandet. Und ja, es war schon so, also ganz normal, aber irgendwo ist es ja auch gesund. Also ich muss aber auch zugeben, als großer Bruder, also ich war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie meinen Bruder habe gewinnen lassen. Da war ich dann auch zu stolz und hab ich dann schon geil gefühlt. Das gab's
bei uns auch nicht.
Ja, also es ist halt einfach so. Und irgendwann habe ich dann so gemerkt, oh, also wenn der den Move noch ein halbes Jahr übt, dann hat er mich wirklich damit. Und dann seitdem haben wir nie wieder richtig 1 gegen 1 gespielt.
Ist gut, verstehe ich. Verstehe ich absolut.
Werbung.
Ja, das Smartphone, das ist ja wirklich eigentlich nicht mehr wegzudenken aus jedermanns und jeder Frau's Leben. Das seht ich auch hier bei Toni gerade wieder über dem Bildschirm, wie er das in der Hand hat. Leg das mal beiseite. Denn unser Partner heute ist Mediamarkt, Saturn und Google mit dem neuen Google Pixel 9 Pro XL. Das hört sich schon mal sehr gut an und das ist es auch, Toni, das sage ich dir ganz ehrlich, denn ich sage dir mal so ein bisschen, was das kann, denn ich habe es probiert.
Okay, ich höre zu, überzeug mich.
Also, pass auf. Es gibt die Funktion, mich hinzufügen. Das ist zum Beispiel für Gruppenbilder, auf denen keiner fehlt oder fehlen sollte, denn das Feature, mich hinzufügen, sorgt dafür, dass alle im Bild sind. Lasst euch einfach von 2 verschiedenen Personen fotografieren und Pixel führt die beiden Bilder dann zusammen. So, das ist doch schon mal ein Argument, Toni.
Ja, das ist richtig.
Dann gibt's das Gemini. Das ist nämlich dein integrierter KI-Assistent. Gemini kann dich inspirieren. Halte einfach die Ein-Aus-Taste gedrückt und du erhältst Unterstützung beim Schreiben, Planen oder Lernen. Toni, für dich ganz wichtig, du hast noch einiges zu lernen. Gemini unterstützt dich bei Produktivität und Kreativität. Sammle Ideen, schreibe Notizen, mache Pläne und noch vieles, vieles mehr. Und was ich eigentlich am coolsten finde von den 3, die ich dir jetzt hier nenne, das ist der Circle to Search. Denn du kannst einfach das einkreisen, worüber du mehr wissen möchtest, ob Foto, Text oder Video. Denn Pixel findet passende Ergebnisse. Und dafür musst du dann nicht mal die App wechseln. Also da musst du nur ein bisschen einkreisen. Das kriegst du auch du mit deinen großen Fingern hin. Einfach da drauf einkreisen und schon erfährst du mehr, ohne die App wechseln zu müssen. Was ich dir noch dazu sagen kann, ist, das Pixel 9 Pro ist das bisher schnellste Pixel-Smartphone mit dem bisher leistungsstärksten Pixel-Prozessor, nämlich dem Google Tensor G4. So, habe ich dich überzeugt?
Ja, so viel hätt's gar nicht gebraucht. Also hier mit dem Circle to Search, also das geht schnell und man wird schlauer.
Ja.
Das sind doch schon mal
Zeit bei dir.
Ja, eben. Darauf wollte ich mich ja jetzt konzentrieren. Also schneller werden jetzt im technischen Sinne. Schneller werden. Ne? Das kann damit klappen. Bestelle jetzt das neue Google Pixel 9 Pro XL bis zum 5.9. und sichere dir bis zu 563 € an Vorteilen. Diese 563 € an Vorteilen oder bis zu ist quasi übersetzt, denn dieses tolle Gerät hat den doppelten Speicher, Felix. Mhm. 200 € Ankaufprämie zusätzlich zum Ankaufwert und 2 TB Cloud-Speicher für ein Jahr im Google One AI Premium Abo. Aber wenn sich das jetzt alles für euch zu kompliziert anhören sollte, dann kriegt ihr natürlich auch nochmal alle Infos bei uns in den Shownotes. Aber ich kann euch sagen, das ist gar nicht so kompliziert. Beim Handling und alles, da merkt ihr, dass das total easy ist. Ist einfach wirklich ein cooles Gerät und das kann eine Menge. Und das können wir in dem Sinne einfach nur empfehlen.
Und den Link natürlich wie immer auch das in gewohnter Manier in den Shownotes.
Werbung Ende.
Du hast es gerade gesagt, Franz, also eigentlich überall da, wo du hin bist, da war Moritz schon. Also hast, überall war dann University Michigan und dann Orlando. Also hast du irgendjemand mal vorgeschickt, um zu gucken, ob das okay ist und dann bist hinterhergekommen.
Ja, so sieht das jetzt aus, ja.
und an dich, Moritz, dein kleiner Bruder, also klein in Anführungsstrichen, kam dir immer hinterher. Ging dir das dann irgendwann auf die Nerven oder hast immer versucht abzuhauen und dann irgendwie kurz später war er da?
Ja, es ist natürlich schon, deswegen habe ich es auch gerade gesagt mit diesem Vergleichen, ich glaube, das ist schon etwas, was uns sehr geprägt hat und auch lange jetzt, ja, ist ja auch weiter jetzt noch so, aber ich glaube, wo dann auch irgendwann so, damn, wir haben auch unsere eigene Nische oder unser eigenes Leben
Und ich glaube, ich merke das bei mir manchmal, dass ich antworte gleich auf die Frage, aber dass ich
Nee, gerne. Dafür ist ein Podcast da, man kann erzählen, was man möchte.
Ja, nee, ich merke das bei mir manchmal, dass ich immer so bei allem erstmal so checke, oh, will Moritz mitkommen oder so, weißt du? Und ich glaube, manchmal ist Moritz davon auch genervt, dass wir immer irgendwie alles zusammen machen oder das sind einfach so die Nahrung, die, da habe ich mich jetzt so schon dran gewöhnt und das ist echt dann noch so ein extra Schritt von mir manchmal braucht, so, also gedanklich, dass ich sage, ey, ist auch okay, wenn wir nicht immer alles zusammen machen und Moritz wird damit auch okay sein und ich erstmal auch. Ja, ich meine, natürlich für mich, ich glaube, was uns geholfen hat, war, dass wir, das ist klar, es waren die gleichen Teams und die gleiche Uni, aber es waren immer andere Trainer und dadurch war es schon eine andere Experience und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich war mir immer schon bewusst, dass es eine sehr, sehr gute Situation für mich ist, weil ich schon weiß, was gleich auf mich zukommt so ein bisschen. Ich war schon drauf vorbereitet auf die Situation.
Ja, klar.
Und das war sehr, sehr angenehm für mich und bin mir da auch im Klaren drüber, dass das sehr, sehr schwierig oder viel schwieriger ist, in Moritz' Position erstmal hinzukommen, gerade auch ans College zu gehen als junger Deutscher oder als junger Europäer und sich da zu etablieren, ist ein großer Schritt, der für mich, glaube ich, dann auch mental nicht so groß sich angefühlt hat, einfach weil ich schon mal da war und schon so ein bisschen wusste, wie es da läuft.
Ich muss ja, das ist ja auch, also bei jedem Bruder so, das ist halt, jeder hat sein eigenes Schicksal, ne? Der große Bruder ist genervt davon, dass der Kleine immer alles genauso machen will und der Kleine ist genervt davon, dass er immer die aufgetragenen Klamotten tragen muss vom großen Bruder oder, also das, da hat jeder so sein Päckchen zu tragen und natürlich sieht man das heutzutage auch, da gibt es immer noch Dynamiken, wie Franz das angesprochen hat, aber ich glaube auch und da sind wir auch sehr, sehr dankbar für, dass wir beide unsere Nischen hatten, unseren eigenen Raum sich zu entwickeln. Und ich glaube, da hat auch sehr geholfen, als ich an die Uni gegangen bin, dass Franz alleine war für fünf Jahre mit den Eltern oder einfach seine eigene Zeit hatte mit den Eltern und auch im College und wir Raum hatten, uns selber zu entwickeln als Jugendliche und Erwachsene. Das war sehr, sehr wertvoll und hat uns dann auch erlaubt, jetzt nochmal uns neu kennenzulernen, so natürlich als Brüder, aber auch als Menschen. Und ich glaube, sonst würde das jetzt alles gar nicht gehen. Also es ist schon okay, so wie es ist und wie gesagt, ich glaube, wir sind auch reflektiert genug, das anzusprechen, wenn mal was im Raum steht und haben eine ganz gute Balance gefunden, miteinander umzugehen.
Ja, das ist gut und ich glaube, das sollte man sich auf jeden Fall behalten, weil ich glaube, wenn das irgendwann dann, so wie gesagt, der Punkt wird da kommen, wo das dann nicht so ist, zumindest rein örtlich und ich glaube, da freut man sich extrem, wenn man nicht am gleichen Ort ist, dass man aber so ein inniges Verhältnis hat, trotzdem, ja, glaube ich, und das nimmt dann noch keiner. Ich meine, ihr spielt unterschiedliche Positionen. Gab es da für euch Vorbilder früher, als ihr jünger wart, vielleicht sogar immer noch, wo ihr versucht habt, irgendwie denen nachzueifern, irgendwie große Namen, die ihr cool fandet? Oder waren das auch die gleichen?
Nee, ich glaube, Moritz hat schon ein paar andere. Also ich hab damals so eine Dwayne Wade-Doku geguckt. Klar, Dwayne Wade, ein extrem flashier Spieler auch, extrem athletisch damals. Was mich aber viel mehr gecatcht hat, war so seine Story und sowas hatte ich noch nie davor von einem Sportler geguckt und das hat mich sehr für den Sport fasziniert und ab dann war ich Dwayne Wade Fan. Klar, ich habe auch zu Dirk und so oft geguckt, aber Dwayne Wade würde ich nennen als den Spieler, den ich ja als erstes so verfolgt habe als junger Spieler und dann haben wir aber auch, glaube ich, beide Stunden Highlights von verschiedenen Spielern geguckt und glaube ich vielen Leuten nachgeeifert, ja.
Also ja, ähnlich. Also für mich war Dirk natürlich eine riesen Sache, weil ich auch ein Big Man war und natürlich irgendwo auch ein Vorbild in dem Sinne und kenne wahrscheinlich jedes Dirk Nowitzki 2011 Playoff-Punkt, habe ich jedes Mal 18.000 Mal geschaut, aber für mich tatsächlich ähnlich wie Franz, also ich hatte, Kevin Garnett war halt mein Spieler, so,
okay,
den ich geil fand, einfach weil der halt so ein bisschen verrückt war und ich kannte das von mir, diese Energie, dieses aus sich rauskommen, was ich immer schon sehr, sehr genossen habe, hat der irgendwie nochmal auf einem ganz anderen Level wahrscheinlich, aber hat der auch einen Outlet gefunden und ich war immer sehr fasziniert davon und habe, glaube ich, auch eine Doku geguckt. Everything is Possible heißt die, glaube ich, und war davon sehr, sehr inspiriert. Also ich würde da Kevin Garnett ganz hoch stellen. Ja.
Ja, ist immer interessant, also die Spieler oder wie der als Spieler ist, ist eher eine, so die zweite Sache, ne?
Ja,
ich glaube, also,
damit identifiziere ich mich nicht.
Ja, nee. Genau, man wird gecatcht, glaube ich, einfach von der Person und dann mag man den Spieler also automatisch.
Ja, definitiv. Ja, total. Ja, du schaust die auch schon mal aus einem Grund, ne? Den Spieler findest du schon mal gut, wenn du eine Doku schaust, ne? Und dann, wenn das andere dann auch noch passt.
Faszinierend.
Ihr habt beide auch Dirk angesprochen, der ja, glaube ich, für jeden, der irgendwie was, zumindest so, weiß nicht, die jetzt vielleicht anfangen mit dem Basketball, für die, denen muss man das auch erklären und die müssen so viele Videos gucken wie Domo. Aber ich glaube, für jeden, der so in den letzten Jahrzehnten aufgewachsen ist in Deutschland und sich für Basketball interessiert, da war Dirk auf jeden Fall eine prägende Figur. Für euch, also er ist ja auch immer noch sehr aktiv hinterher, hat jetzt auch fast alle Spiele geschaut bei euch bei Olympia. Welche Rolle spielt er für euch? Also jetzt, nachdem ihr ihn auch in dem Sinne kennengelernt habt, besser kennt, hat sich da der Blick auf ihn nochmal verändert, sage ich mal, im Vergleich zu nur rein den Spieler Dirk Nowitzki?
Ich hatte jetzt nur wirklich ein paar Mal ganz kurz so das Vergnügen, sage ich mal, mit ihm auch richtig zu reden. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wenn sich der Charakter nicht verändert, also das ist einfach ein ganz normaler, richtig cooler Typ. Ja. Man vergisst einfach, mit wem man da gerade redet. So. Und das war, das fand ich sehr, sehr angenehm jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe. Der könnte komplett abgehoben sein und sonst was sagen. Aber ja, wie gesagt, er haut Sprüche raus, so einfach so, die ich auch wirklich richtig lustig fand und richtig lustiger Typ war sehr, sehr angenehm jedes Mal.
Ist das für dich auch dann, sag ich mal, ich meine, er war ja jemand, und das ist ja auch das, was auf dich zutrifft, sag ich mal. Er war ja jemand, der sich seinen Wurf quasi selbst kreieren konnte, weil er eben den Wurf hatte, weil er die Größe hatte und so weiter. Wo du jetzt theoretisch, wenn du sagst, boah, ich komme jetzt hier aus 3, 4 schlechten Spielen, hab irgendwie kriege ich das aktuell nicht. Ist das so jemand, wo du sagen würdest, pass auf, da kann man mal nachhören? Das ist jemand, der hat das mit Sicherheit auch gehabt während seiner Karriere, wo es mal nicht so lief. Aber ist mit Sicherheit auch jemand, irgendwie, der einem irgendwie hilft. Gar nicht mal, vielleicht gar nicht nur rein basketballtechnisch, sondern auch, wie ich mit so einer Situation umgehe. Weil du kommst ja in diese Situation rein, dass irgendwie du, ähnlich wie er damals bei Dallas, bei Orlando, irgendwie dieser Go-To-Guy bist. Zumindest einer von 2 oder 3 und das ist ja schon Druck.
Ja, ich habe das noch nicht gemacht. Ich glaube, ich bin immer jemand, der so eher so zurückhalten will und ich will ihn da nicht nerven und so eher so
den nervst darüber du nicht, denke. Der freut sich.
Aber ja, da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Ja, wäre sehr, sehr cool.
Ja, ich glaube nicht, dass du den nervst. Ne?
Ja, nee, ich weiß ja nicht. Also jetzt habe ich ihn ein paar Mal getroffen, aber
ja, man weiß ja, man steckt ja da nicht. Ein lustiger dann, Kerl, ja.
auf jeden Fall.
Da vergisst man manchmal, dass der irgendwie so ein Monster war auf dem Feld. Also ja, das ist verrückt.
Das ist total. Ein Thema, was ich noch ansprechen wollte, wir haben das damals auch mit Daniel Theismann angesprochen gehabt, ist das Thema Trades. Ich meine, ihr seid jetzt natürlich wahrscheinlich dafür das schlechteste Beispiel, weil Daniel auch immer mit sämtlicher Familie reisen muss, auf den anderen Tag. Aber trotzdem, ich meine, ich habe schon das Gefühl, oder ihr transportiert schon, dass ihr euch in Orlando sehr wohl fühlt und da schon so eure Base gefunden habt. Und ich glaube, es gibt ja, vorhin schon gesagt, ich glaube, es gibt weniger Tauschbörsen wie die NBA und wo du dann teilweise, ich glaube, Daniel hat dir da irgendwie auch ein Beispiel genannt, wo du teilweise abends ins Bett gehst und morgens liest du bist getradet und dann kannst du halt von den Osten in den Westen ziehen und kannst mal schauen, wie du parallel noch deine 3 Kinder mitnimmst und so weiter. Ist das etwas, wo du auch oder wo ihr auch sagt, das ist brutal wild, gerade weil es ja auch in Europa nicht so ist? Oder ist das was, wo man dann irgendwie auch sagt, okay, mir bleibt ja eh nichts anderes übrig, ich muss das jetzt hier annehmen, so ist das hier halt, aber irgendwie auf so Gefühle wird ja relativ wenig Einfluss genommen, ne? Oder Rücksicht genommen.
Ja, das ist geisteskrank.
Ja, es ist, also, ich bin 3-mal getradet worden, 1-mal gecuttet worden und dir wird immer gesagt, it's dieses berühmte Sprichwort, it's not personal, it's just business. Und am Anfang habe ich so gesagt, ja, alles klar, sounds good, wie die Amis halt so sind. Und dann irgendwann denkst du dir so, es ist ja eigentlich völliger Quatsch, was die jetzt erzählen. Also das ist halt, also erstmal muss man das erklären mit den Trades, ich habe es vorhin schon angesprochen, das ist halt auch so verrückt, du kannst es null kontrollieren, weil es kann sein, dass es manchmal, also die Hälfte der NBA, um jetzt zu übertreiben, aber versucht ja gar nicht richtig zu gewinnen, wegen der Draft. Also die, wenn sie verlieren, kriegen sie dann den besten Draft-Pick. Das ist ja
zumindest dann, wenn die Saison sag ich mal,
hin ist. Richtig.
Ja, genau.
Genau, so. Und das heißt, das ist in keiner anderen Sportliga so. Oder zumindest, wenn du es jetzt mit dem Fußball vergleichst. Und dadurch ist halt dieser Turnover so maximiert, weil vielleicht ein Spieler, der super spielt, gerade zu gut spielt für ein Team, was eigentlich verlieren will. Und das bringt halt so eine so eine Unvorhersehbarkeit in so einer Saison für einen Spieler, dass man ja eigentlich will, dass man, je besser man spielt, desto weniger ist die Chance, dass du getradet wirst. Und es ist halt einfach komplett unvorhersehbar. Und ich finde es halt schon personal, weil wenn du halt, also wenn du es richtig machst, wenn du es als Spieler machst, du gehst in die Facility, das kennst du ja auch, du grüßt, da macht dir jemand Frühstück, du sagst dem Danke, du entwickelst eine Beziehung mit dem in der Facility. Dann, keine Ahnung, dem Staff-Member, der dir jeden Tag die Knöchel irgendwie tapet, mit dem entwickelst du eine Beziehung. Du arbeitest mehrmals am Tag mit der Person zusammen über Jahre und dann wird dir einfach gesagt, du bist weg. Also das ist schon sehr, sehr intensiv emotional und ich habe ja keine Familie, das ist schon richtig. Also das ist nochmal was ganz anderes, glaube ich, wenn du dann mit deiner Familie umziehen musst. Hm. Aber das ganze Trade-Thema ist schon sehr, sehr einzigartig. Vor allen Dingen kann das ja auch zu jeder Zeit passieren. Und schon, man muss sich natürlich damit zufrieden geben, aber also genießen muss man das nicht, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch okay, da negative Gefühle zuzulassen und zu sagen, das war eine harte Zeit für mich oder das ist jetzt echt scheiße gelaufen, weil diese Dynamik von Unpredictability, die ist halt wirklich sehr, sehr präsent.
Ja, ich finde halt auch sehr, bevor mich auch deine Meinung interessiert, Franz, ich finde es halt auch sehr manchmal so, also wenn du einen Trade hast, sag ich mal, und du weißt nicht, deine Franchise will dich halt loswerden, dann ist ja alles okay, das hast du ja im Fußball auch. Im Fußball hast du halt das Ding so, wenn du dann halt einen gültigen Vertrag hast, dann sagst du, ich habe hier einen Vertrag und dann lass du mich halt nicht mehr spielen, aber ich habe meinen Vertrag und bleib hier. Ja. Das hast du dann in der A natürlich sicher. Das Schlimme, was ich dann noch finde manchmal ist, dass du so quasi so diese Trade-Masse bist, wenn dann halt, ja. Du willst einen Spieler und da werden halt nochmal drei andere, die damit eigentlich mit der Sache an sich eigentlich gar nicht so viel zu tun haben, halt einfach nochmal mitgeschickt, wo dann wahrscheinlich auch nicht das Ende der Reise ist, wo du hingehst, sondern die werden dann noch dreimal irgendwie verkauft. Das finde ich halt dann wirklich schon sehr, sehr, ja, da ist es echt schwer zu sagen, ist nicht persönlich, ne, weil ja. Die gehen auch alle nach Hause und sagen so, ich bin hier Teil von Trade von dem hier, weil der ein bisschen besser Basketball spielen kann, vielleicht sogar noch als ich. Und dafür gehen wir jetzt auch erstmal dahin. Kann aber sein, dass wir eine Woche später schon wieder, also das finde ich halt Wahnsinn, das finde ich halt des Sportlers das eine, aber das andere, der Mensch ist schon schwierig.
Ja, man ist ein Gut in dem Moment, ne? Also ja. Es ist einfach nur Spieler 13, sage ich mal, wird halt weiter geschoben. Ja, das ist, ja, also man kriegt ja auch viel Geld und so, aber diese Dynamik ist auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm. Und wie Moritz schon gesagt hat, es ist halt, man kann es nicht voraussehen. Wenn LeBron morgen aufwacht und sagt, ja, er liebt Orlando, dann können wir aber ganz schnell überlegen, ne, wer ist jetzt hier morgen weg? Also so ist es ja in der Theorie.
Ich hoffe, da ist eine No-Trade-Klausel mit drin, da ja. In dem neuen.
Ja, aber so, es war jetzt natürlich einfach ein Witz, aber so funktioniert es ja. Also man ist dem voll ausgeliefert und mir ist es jetzt noch nicht passiert, aber ich habe da auch ein Stück weit Angst, also vor. Also es ist, ja, man muss seinen ganzen Lebensmittelpunkt auf den einen Tag dann verändern oder verschiffen, sage ich mal. Und das ist ja schon sehr, sehr unangenehm.
Auf jeden Fall relativ große Konsequenzen immer, ne? Kannst natürlich irgendwie bis zum, weiß ich nicht, bis zum Februar, März gibst alles, um mit deinem Team irgendwie in die Playoffs zu kommen, bist gut dabei und dann landest du irgendwann in Detroit nochmal für 2 Monate. das ist schon nicht so einfach. Trotzdem hoffe ich das natürlich, dass ihr so lange wie möglich da seid, wo ihr sein wollt, auch noch ein paar Jährchen zusammen gerne, dass das ein ganz guter Run wieder wird mit Orlando. Ihr habt gesagt, Konkurrenz ist da, aber ich glaube, ihr habt eine gute Truppe, das habt ihr im letzten Jahr schon gezeigt und auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr hier wart, dass Klar. Ihr euch die Zeit genommen habt. Ich weiß, dass ihr die Tage viel zu tun hattet und natürlich noch einmal, wir haben damit angefangen und beenden das auch. Leute, guckt die Doku der beiden.
Ja, danke.
Das wird sicher großen Spaß machen. Ich werde es auf jeden Fall machen. Ansonsten, ja, guten Rückflug nach Orlando.
Dankeschön.
Und haut rein. Wir werden euch auf jeden Fall beobachten. Also Mo und Franz, vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke, Tom. Danke, Toni. Ist gut.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.
Kennt ihr schon das Lederhosenkartell? Unsere Hörempfehlung zum Oktoberfest. Ein einmaliges Hörerlebnis findet die Taz. Wie Goodfellas, nur über Wiesen statt Mafia, sagt der Fokus. Und die Süddeutsche schreibt, ein wilder, fabelhafter Rikscha-Ride, der jedem selbst überlässt, ob er die Wiesen ein bisschen mehr oder weniger hassen will. Hier ist der Trailer.
Ich bin Alexander Gutsfeld, hauptberuflich Journalist, nebenberuflich Rikscha-Fahrer. In diesem Podcast nehme ich euch mit auf das Oktoberfest und in meine Rikscha.
It's
Oktoberfest. It's the price, sorry.
There's Deutschland and there's Bayern. Bayern is besser.
Es geht um den Aufstieg der Münchner Schickeria.
Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Und wie ein Mann namens Gerd Käfer die Wiesen vom stinknormalen Volksfest zum exklusiven Promi-Treff gemacht hat.
Eine Carpaccio-Roulade aus Kalb, das Feinste, was Sie im Moment kriegen können, wird mit Senfbutter überbacken.
Katy Perry im Dirndl.
Es geht ums Hart, dem After-Wiesen-Club, der im April 2019 von 160 Sondereinsatzkräften der Polizei gestürmt wurde.
Da, wo der Alkohol rübergeflossen ist, da ist auch meine Drogen rübergeflossen.
Es geht um Sexarbeiterinnen. Und um Koksdealer, die auf der Wiesn das Geschäft des Jahres machen.
Alexandra, when we get back, me and you, should we go sniff some cocaine?
Es geht um kriminelle Polizisten.
Das waren die bisher größten internen Ermittlungen, die in der Geschichte der Bundesrepublik in diesem Umfang gegen Polizeibeamte geführt wurden.
Und es geht natürlich ums Bier.
So, und jetzt nehmen wir alle unsere Krüge in die Hand.
Und wie ein Mann dem Münchner Bieradel den Kampf ansagt.
Wir trinken auf das persönliche Wohl unseres bayerischen Ministerpräsidenten und seiner lieben Frau Karin, auf unsere herrliche bayerische Heimat und unsere geliebte Vaterstadt München. Prost beinand!
Das ist das Lederhosenkartell. Ein Podcast für alle, die die Wiesn lieben, die sie hassen oder selbst noch nie da waren. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist wie eine Liebe. Kennst du Schmetterlinge im Bauch? 1000 Schmetterlinge. Nicht 1000 Maus kriegt, 1000 Schmetterlinge.